viele Produkte sind leider halt noch nicht für das Abo oder für die Kreislauffähigkeit gemacht. Und wenn ich da erstmal Schritt für Schritt mit lerne, kann ich halt auch das Produkt anpassen und merken, hey, wenn ich das Produkt kreislauffähiger gestalte, kann ich es günstiger reparieren, kann ich andere Materialien nutzen, muss ich vielleicht weniger Materialien einkaufen und brauche vielleicht auch gar nicht so viel Produktionskapazitäten. Und das sind alles Punkte, die passieren halt nicht von heute auf morgen.
Willkommen zu Subscribe Now, dem Podcast über alles, was man abonnieren kann. Mein Name ist Lennart Schneider und mein Ziel ist hier ja immer, Abos aus ganz unterschiedlichen Branchen vorzustellen, um herauszufinden, was wir alle voneinander lernen können. Das Unternehmen, um das es heute geht, ist dafür so perfekt geeignet wie kaum ein anderes. Circuly ist ein Bielefelder Startup, das es so einfach wie möglich machen will, jedes Produkt, das man sich nur vorstellen kann, zu abonnieren. Vielleicht hast du ja auch schon die Folge über Strollme gehört, wo wir über Kinderwagen-Abos gesprochen haben, denn durch diese Folge bin ich persönlich auf Circuly aufmerksam geworden. Sie haben nämlich die Software im Hintergrund gebaut, die all das ermöglicht, und sie lizenzieren diese Software auch an internationale Anbieter, beispielsweise von Rollern, Technik-Gadgets oder Kaffeebohnen. Ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen wie Plinigo oder Piano, aber eben nicht für Medien, sondern für physische, teilweise aber auch digitale Produkte. Ich habe durch das Interview zum Beispiel gelernt, dass man sogar Feuerlöscher und Defibrillatoren mittlerweile abonnieren kann. Mein Gast für das Gespräch ist Chief of Staff Sophia Heinig und sie hat mich total mit ihrer Leidenschaft für die Kreislaufwirtschaft angesteckt. Man merkt ihr nämlich an, dass sie den Job nicht nur fürs Geld macht, sondern wirklich für die Mission dahinter brennt. Mit Circuly wollen sie nämlich einen wichtigen Beitrag auf dem Weg zu dieser Kreislaufwirtschaft leisten, denn wenn wir mehr Produkte mieten statt zu besitzen, dann können wir sie länger nutzen, sparen dadurch Ressourcen und schützen unseren Planeten. Das Ganze läuft unter dem Stichwort Access over Ownership und ich glaube, daraus lässt sich auch vieles auf Medienabos übertragen, wo man ja heutzutage auch nicht mehr für ein Papierprodukt bezahlt, das man täglich nach Hause geschickt bekommt, sondern für den Zugang zu einem digitalen Content-Schatz. Und ich glaube, das ist ein ganz radikales Umdenken in der Art, wie man Abos betreibt. Bevor es losgeht, möchte ich euch aber noch kurz auf das Brand 1 Podcast-Netzwerk hinweisen, bei dem ich ein Teil sein darf. Wir sind inzwischen 12 unabhängige Podcasts zu verschiedenen Wirtschaftsthemen wie Nachhaltigkeit, Gleichberechtigung oder Startup-Gründung. Wenn euch diese Themen also interessieren, dann schaut gerne mal auf podcasts.brand1.de vorbei und hört in die anderen rein. Nun aber auf zum Gespräch mit Sophia Heinig von Circuly. Hallo Sophia.
Hallo Lennart.
Ich bin zum ersten Mal auf euch, auf Circuly, aufmerksam geworden, als ich die Folge mit Strollme aufgenommen habe. Und da haben wir ja über Kinderwägen gesprochen, die man abonnieren kann. Was kann man denn über euch, über eure Software noch alles an Produkten abonnieren?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich tatsächlich aber nicht in einem Wort beantworten kann, weil wir dem Ganzen wenig Grenzen setzen. Wir sind komplett industrieagnostisch aufgesetzt. Das heißt, ob das jetzt der Kinderwagen ist, ob das ein Gerät aus der Mobilität ist, also der E-Scooter, das Auto, das Fahrrad, bis hin zu den Sportgeräten. Aber das geht natürlich weiter bis hin zu Medizinprodukten, Kinderspielwaren. Also da könnte ich jetzt die Liste endlos weiterführen sozusagen.
Eine These dieses Podcasts ist ja, dass man inzwischen alles abonnieren kann und ihr macht wirklich sehr vieles davon möglich. Ich hatte selbst ja auch schon mal Piano und Plinigo zu Gast, die, glaube ich, eine ähnliche Software anbieten wie ihr, aber mit einem sehr starken Fokus auf den Journalismus, auf Medienabos. Und ihr macht eher Abos für physische Produkte möglich. Verstehe ich das falsch oder würdest du das so unterschreiben?
Nee, das ist schon mal ganz gut erklärt. Der Fokus lag bei uns tatsächlich, womit wir am Anfang gestartet sind, auf rein den physischen Produktabos. Das heißt, man brauchte ein Produktabo mit einer sehr, ich sag mal, eindeutigen Seriennummer, die sozusagen dann ja auch in den Kreislauf gegeben wird im Abo. Mittlerweile haben wir das aber tatsächlich erweitert und ermöglichen auch Verbrauchsgüter oder digitale Abos zu den physischen Produkten hinzuzufügen. Also ein tolles Beispiel ist auf jeden Fall ein Kunde, der Kaffeemaschinen vermietet und dann monatlich sozusagen die Verbrauchsgüter dazu gibt und die Kaffeebohnen dann monatlich oder wöchentlich, wie der Kunde das im Endeffekt möchte oder der Endkonsument, dazu in einem Abo anbietet.
Wie heißen die, falls jetzt jemand Lust bekommt?
Happy Coffee ist zum Beispiel ein guter Kontakt, wo man gerne mal nachschauen kann.
Kannst du uns noch so ein paar Beispiele mal nennen von ganz konkreten Unternehmen und was die dann über euch verkaufen?
Genau, ich sag mal, viele der Hörer haben ja das wahrscheinlich von Strony mitbekommen. Das ist natürlich eine prädestinierte Industrie, alles rund um Kinderwaren, weil es einfach Produkte sind, die nur für einen begrenzten Zeitraum nötig sind und teilweise natürlich einen sehr hohen Preisfaktor auch haben. Wenn man jetzt überlegt, okay, ich möchte für mein Kind den Kinderwagen mieten, möchte aber vielleicht die Kinderflasche dazu kaufen oder das Milchpulver dazu regelmäßig bekommen. Also da hat man sozusagen die Komponenten aus. Ich habe das physische Produkt, was ich im Abo habe. Dann habe ich zum Beispiel ein Kaufprodukt. Wir können sozusagen im Checkout auch beide Produktabläufe anbieten. Und dann habe ich noch das Abo von dem Verbrauchgut, das Milchpulver zum Beispiel. Das geht aber weiter bis hin zu den Fahrrädern, die man mietet. Und wir sind immer sehr erstaunt, weil viele Kunden kommen auch auf uns zu mit Ideen, wo wir noch gar nicht drüber nachgedacht haben. Also das geht wirklich hin bis zum Saftabo und irgendwelchen Produkten, wo wir sagen, ja okay, da macht es vielleicht nicht so viel Sinn, die als Abo anzubieten sozusagen.
Aber arbeitet ihr dann meistens eher mit Startups zusammen, die erstmal testen wollen, ob ein bestimmtes Produkt vielleicht eher als Abo auch funktioniert oder sind das auch viele gestandene Unternehmen?
Wir haben tatsächlich, wir sagen mal so 2 bis 3 Unternehmensgruppen, die für uns relevant sind oder mit denen wir meist zusammenarbeiten. Also dann gibt es die jüngeren Unternehmen, die teilweise sich 100% auf das Abo-Modell fokussieren. Das heißt, die bieten gar keine Produkte zum Kauf an. Dann haben wir oft etablierte Unternehmen, die nach neuen Geschäftsmodellen suchen und Ausschau halten oder merken, okay, meine Zielgruppe verändert sich und da ist ein anderer Bedarf da, die dann oft schon eine etablierte Marke sind und mit uns dann sozusagen ein neues Geschäftsmodell aufbauen wollen. Das sind teilweise Pilotprojekte, teilweise aber auch schon komplett ausgearbeitete Unternehmensmodelle, die sie mit uns umsetzen. Und das sind so die Kerngruppen. Dann haben wir aber auch Startups, die tatsächlich sowohl Verkauf als auch Miete machen oder das eher als eine Option in ihrem Portfolio anbieten. Also als Beispiel nehme ich da auch ganz gerne Paysets. Die mixen das uns so ein bisschen in dem Sinne, dass sie dem Kunden die Möglichkeit geben, das Produkt erstmal auszuprobieren. Paysets vermietet Fitnessgeräte jeglicher Art für zu Hause. Mhm. Sehr hochwertig, sehr hochpreisig auch. Und bevor ich mir dann so einen Heimtrainer für einen sehr hohen Betrag zu Hause anschaffe, habe ich da zum Beispiel die Möglichkeit, den erstmal zu testen und dann zu entscheiden, bleibe ich in der Miete oder kaufe ich ihn oder brauche ich vielleicht doch ein anderes Produkt. Also wirklich diese Flexibilität und auf den Bedarf ausgelegt und nicht auf dieses, okay, ich kaufe mir das jetzt einfach, weil ich das mal ausprobieren will. Und habe dann eine ganz andere Verpflichtung dahinter.
Würdest du generell sagen, dass sich solche Modelle eher auch für hochpreisige Produkte eignen? Weil damals auch bei StrollMe hatte ich schon den Eindruck, dass sie sich auch auf Modelle von Anbietern spezialisiert haben, die im Einkauf einfach schon sehr teuer sind, wo es natürlich für die Menschen auch finanziell attraktiver ist, wenn sie das über einen längeren Zeitraum dann bezahlen können und nicht auf einen Schlag 2.000 € für einen Kinderwagen ausgeben müssen. Ist das sowas, was sich bei euren Kunden durchzieht?
Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Es ist natürlich auch eine Empfehlung von unserer Seite. Wir gucken immer so ein bisschen, gerade bei physischen Produkten, macht es Sinn, hochwertige Produkte zu nutzen, Produkte, die langlebig sind, die man natürlich auch öfter wieder in die Miete geben kann. Und das ist ja im Endeffekt auch das Ziel, um die Ressourcenverschwendung zu vermeiden und die Ressourcen effizienter zu nutzen. Das heißt, umso hochwertiger ein Produkt am Anfang ist und umso hochwertiger es hergestellt wird, umso länger kann ich es nutzen, umso länger und öfter kann ich es wieder in den Mietzyklus geben. Und das ist ja im Endeffekt das Ziel des Ganzen. Wir wollen ja nicht einfach nur Abos schaffen, weil wir da Lust zu haben, sondern wir haben ja eine Vision dahinter. Es soll ja die Art und Weise, wie wir Produkte konsumieren, verändern. Und das funktioniert halt bestmöglich mit Produkten, die von Anfang an hochwertig und wenn natürlich möglich, schon by Design circular sind sozusagen.
Genau, da sind wir bei dem großen Stichwort Circular Economy. Da will ich später nochmal ausführlicher drüber sprechen und wie das auch zu einer nachhaltigeren Welt beitragen kann. Vorab würde mich nochmal so euer Elevator-Pitch interessieren. Also was genau bietet ihr euren Kunden? Welches Problem löst ihr für die? Und wenn ich mir jetzt so den Tech-Stack von einem dieser Unternehmen anschaue, wo fügt ihr euch da genau ein? Also welchen Teil in dieser ganzen komplizierten Technologielandschaft übernehmt ihr?
Ja, sehr gerne. Wir nennen es ganz gerne One-Stop-Solution. Circly ist sozusagen das einheitliche System, was die komplette Abo-Abwicklung ermöglicht. Umgangssprachlich sagen wir ganz gerne das Susi-Sorglos-Paket, weil wir machen das Vermieten von Produkten genauso einfach wie das Verkaufen. Wir sind es aus dem E-Commerce gewohnt, dass wir mit ein paar Klicks Zugang zu dem Produkt haben als Endkonsument. Und genau das möchten wir halt auch für den Endkonsumenten in der Miete und im Abo schaffen sozusagen. Dafür mussten aber Unternehmen die Grundlage haben, um es so anzubieten. Also dass sozusagen die Customer Journey, also die Kundenerfahrung, die der Endkonsument auf dem Shop hat, sehr einheitlich und gut ist. Aber gleichzeitig auch, dass im Hintergrund Prozesse sind, die skalierbar sind, die sozusagen auch übertragbar sind. Und das fängt an bei den wiederkehrenden Zahlungen, die im Abo sind, bei der Kundenkommunikation, weil du ja immer wieder mit dem Kunden in Kontakt bist und nicht nur einmalig, wie es wie es im Verkauf ist. Geht aber hin bis zum Asset-Tracking, also die Produktanalyse sozusagen, die sie durch die Vermietung, durch das Abo haben. Und das sind jetzt so nur die Sachen, die wir abbilden. Da hinzu kommt aber noch, okay, wie bringe ich mein Produkt denn wieder in den Markt? Das heißt, Refurbishment ist so das gängige Wort dafür oder die Wiederaufbereitung von dem Produkt. Wie kümmere ich mich darum, dass ich teste, ob Endkonsumenten überhaupt kreditwürdig sind? Oder wie finanziere ich die Produkte? Wie vermarkte ich denn das ganze Unternehmensmodell? Dafür haben wir halt die richtigen Partner an der Hand und können sozusagen dann auch da beraten und unterstützen. Und wir nennen es ganz gerne Subscription Ecosystem. Das geht wirklich darum, alles, was du fürs Abo brauchst, findest du mit uns, mit Circly, um dieses Geschäftsmodell zu starten.
Um das noch ein bisschen konkreter zu machen, jetzt aus Nutzerperspektive, sagen wir mal, ich bin auf der Seite von StrollMe unterwegs. Die Website haben sie selbst erstellt in irgendeinem Content-Management-System. Und sobald ich dann auf Abonnieren klicke, dann komme ich, glaube ich, in einen Checkout, der dann von euch produziert wurde, oder?
Genau, Circly als Software as a Service. Also wir vermieten unsere Software im Endeffekt auch an unsere Kunden, bieten drei Module. Also wir haben zwei Module, die sind white-labeled. Das bedeutet, dass sie in der Markendarstellung des Kunden sind, also unseres Kundens, der Firma sozusagen. Der Checkout ist genauso mit den Farben, mit dem Design aufgebaut wie der Online-Shop, wie wir ihn von dem Unternehmen kennen. Da steigen wir sozusagen ein. Dann gibt es das Modul von der Operations-Plattform, wie wir sie nennen, also unser Backend, wo alle Prozesse, alle Informationen, alle Daten zusammenlaufen und wo das Unternehmen das Abo managt von den Kundendaten, den Produktdaten, das ganze Paket sozusagen.
So ein bisschen CRM und ERP-System wahrscheinlich zusammengebaut.
Genau, so ein bisschen kann man das sich so vorstellen. Und dann haben wir noch den Customer Login. Die meisten kennen das wahrscheinlich aus dem Onlinehandel. Wenn ich ein Profil bei einem Unternehmen erstelle, dann sehe ich da, okay, was habe ich gekauft, wann habe ich das gekauft, etc. Genau das gibt es bei uns halt auch, dass ich sehe, welches Produkt habe ich gemietet, wann kommt die nächste Zahlung sozusagen, die ich leisten muss, was passiert, wenn ich den Kundensupport anschreiben möchte oder mein Produkt wechseln möchte. Das sind sozusagen diese drei Module. Wir sagen grundsätzlich, um das aufzusetzen, braucht man eigentlich nur einen Payment Service Provider, also Zahlungsdienstleister, da wir ja keine Banklizenz haben oder ähnliches, und einen Online-Shop im Endeffekt, um Circly dazwischen zu schalten, und dann kann es losgehen. Das heißt, man kann das existierende, ja, Tech-Stack, was man an Tools hat, behalten. Und mit uns dann weitermachen.
Jetzt hast du gerade die Zahlungsdienstleister angesprochen und mittlerweile bieten ja auch Stripe und PayPal wiederkehrende Zahlungen selbst an. Was ist euer großer Vorteil denen gegenüber? Warum sollte ich jetzt nicht einfach nur Recurring Payments bei Stripe aktivieren, wenn ich ein Abo anbieten will? Was ja, glaube ich, einige der Großen sogar machen. Also, wenn ich mich nicht irre, sogar ChatGPT und Co. kannst du auch einfach über Stripe abonnieren.
Ja, das ist ein guter Punkt. Aber vielleicht, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, das ist ein Punkt von dem Ganzen. Also, Abos sind sehr, sehr viel mehr. Gerade so der erste Blick darauf wirkt relativ einfach. Und wenn Kunden dann anfangen, sich die Prozesse zu überlegen, was passiert, wenn das Produkt wiederkommt, was sind eigentlich Kosten, die im Reparaturprozess auftauchen, wie stelle ich denn dann die Rechnungen, Wann muss ich die stellen? Wann weiß ich denn, dass mein Produkt wiederkommt? Und wie sieht eigentlich mein Lagerbestand aus? Das sind alles Punkte. Ich glaube, das wird schwierig, wenn du das nur mit Stripe Payments abbilden möchtest. Deswegen wirklich, dass alles in einem System ist und man ganzheitlich das Ganze betrachtet und wirklich den Prozess von Anfang bis Ende bei uns abbilden kann.
Das heißt, ihr schützt eure Kunden auch davor, dass sie am Ende alles mit wirren Excel-Listen verwalten.
Genau, also wir haben viele Kunden, die damit auf uns zukommen am Anfang und sagen, wir haben das schon mal gemacht mit Excel und dann vielleicht noch einen Reminder im Kalender, wann ich denn die nächste Zahlung auslösen muss. Das funktioniert mit den ersten paar Abos und dann wird es ziemlich chaotisch und das nehmen wir sozusagen durch unsere Software dann ab.
Wie groß seid ihr denn? Also wie viele Kunden habt ihr? Wie viele Abos werden über euch verwaltet? Wie viel Umsatz macht ihr?
Da kann ich dir ein paar Zahlen zu sagen, aber auch nicht alle. Deswegen vielleicht mal vorne angefangen. Das Schöne bei einer Software ist ja, dass man mit einem relativ kleinen Team schon enorm viele erreichen kann in dem Sinne. Also wir sind eine Firma von 13, 14 Mitarbeitern aktuell, wirklich sehr bunt zusammengewürfelt. Wir haben 10 Kulturen, ich habe gestern mal gezählt, die sozusagen repräsentiert werden. Das heißt, nicht nur unsere Kunden sind international, sondern wir selbst auch schon. Das macht es ganz spannend. Ich sage mal, man kann jeden Tag ein bisschen reisen, das von seinem Laptop aus. Was vielleicht noch spannend ist, dass wir ja noch relativ jung sind. Also Circly gibt es seit 2020. Aktuell, wenn ich mich nicht täusche, sind wir schon bei über 50.000 aktiven Abos, die wir managen. Und das ist schon richtig cool zu sehen, wie sehr und wie schnell sich das entwickelt. Und gerade auch so die Menschen, die ein Abo haben, bleiben oft nicht dabei. Also die meisten Abos oder Subscriber, Abonnenten haben mehr als ein Abo.
Mhm. Habt ihr auch so Netzwerkeffekte dann zwischen euren Kunden, dass die über euch dann andere Abo-Modelle kennenlernen oder passiert das gar nicht, weil die Kundenbeziehung eigentlich nur zwischen dem Anbieter und den Kunden besteht?
Enorm. Also da merkt man schon, dass da auch ein großes Interesse ist, sich zu vernetzen. Also um auf der einen Seite voneinander zu lernen, aber auch gleichzeitig sozusagen sich auszutauschen oder gerade wenn Kunden vielleicht noch unsicher sind, ob sie das Geschäftsmodell starten wollen, sprechen sie oft mit existierenden Kunden von uns. Also das ist ein ganz, ganz großes Bedürfnis für viele Kunden auch, sich da auszutauschen. Und vielleicht hängt das auch so ein bisschen damit zusammen, dass viele Kunden bereits den Kreislaufwirtschaftsgedanken im Hinterkopf haben und eine Kreislaufwirtschaft funktioniert halt nicht ohne Partnerschaften. Und wir bringen das unseren Kunden entgegen. Also wir sagen uns, ist da wirklich eine partnerschaftliche Zusammenarbeit sehr, sehr wichtig, weil nur das, dann kann es funktionieren. Und genauso leben das viele unserer Kunden auch nach außen, dann zu Interessenten, zu anderen Kunden, die genau das Gleiche machen oder Ähnliches.
Mir hatte mal Markus Schöberl bei einer Veranstaltung, der macht den PV Digest, eine Frage gestellt, und zwar, gibt es die Subscription Economy überhaupt wirklich oder ist das nur so ein Gedankenkonstrukt, was wir uns einreden, aber eigentlich denkt jeder doch nur so in seinem Produkt und in seiner Branche. Würdest du sagen, die Subscription Economy gibt es?
Ja, das ist eine sehr spannende Aussage. Man kann das ja so ein bisschen runterbrechen. Also wenn man jetzt mal die Circular Economy als Überbegriff nimmt, darunter zählt man ja gerne die Sharing Economy. Und genauso zähle ich darunter irgendwo auch die Subscription Economy. Deswegen ist das, also ich weiß nicht, ob man so hart abgrenzen kann sozusagen. Aber es war ja zum Beispiel auch so, dass früher es undenkbar war, dass ich jetzt Musik nicht mehr besitze, sondern dass ich sie nur noch im Abo nutze. Und genauso, glaube ich, entwickelt sich da auch ein neuer Markt. Also wir merken, dass wir zwar noch in so einem Nischebereich unterwegs sind, es aber immer viel, viel präsenter wird. Also wir hatten 2020, haben wir eine Studie mit ungefähr 1000 Teilnehmern gemacht, wovon damals schon, das ist jetzt 4 Jahre her, 30% schon gemietet hatten und 90% von denen gesagt haben, ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Und jetzt, ob das Grover, ob das Swapfeeds sind, die da wirklich den Markt pioniert haben, es kommen halt immer mehr dazu. Und das ist halt umso besser für uns auch und umso spannender. Denn ich glaube, man hat den größten Hebel, wenn es normaler wird, dass man Produkte mietet und nicht mehr kauft und dass es darum geht, dass ich Zugang zu Produkten habe und nicht darum geht, ich muss sie besitzen, damit ich sie nutzen kann.
Um nochmal kurz auf die Zahlen zurückzukommen, diese 50.000 verwalteten Abos, von denen du sprachst, auf wie viele Kunden verteilen die sich denn und kannst du grob sagen, was bei euch die häufigsten Produkte sind? Also was abonnieren die meisten Menschen dann von diesen 50.000?
Ja, gute Frage. Ich muss das so ein bisschen in Relation setzen, dadurch, dass wir natürlich Daten haben, wo wir ganzheitlich gucken, aber viele Daten natürlich sehr auf Kundenbasis sind. Das heißt, wir können da auch nicht jeden Kunden mit jedem Kunden vergleichen. Ich habe es am Anfang gesagt, manche Produkte, die vielleicht eine kürzere Mietdauer haben, und dann haben wir andere Produkte, die eine sehr lange Mietdauer haben. Deswegen ist es teilweise schwierig, da auch schon genau die Zahlen zu sagen. Also wenn man ein Produkt hat, was vielleicht wie einen Kinderwagen eher so eine 1 bis 2 Jahre Miete haben, wenn man dann eher in den Medizinbereich guckt, da hat sowas schon mal eher 5 Jahre auch Mietdauer. Das sind Zahlen, die entwickeln sich natürlich jetzt gerade noch über die Zeit, wo teilweise Produkte immer noch in der ersten Miete sind und noch gar nicht wieder den ersten Zyklus sozusagen hinter sich haben. Das ist halt total spannend, dass diese Zahlen sich halt auch regelmäßig dadurch anpassen. Also angefangen haben wir mal mit, wo wir auch ganz gerne drauf gucken, ist halt so ein durchschnittlicher Mietzyklus. Also wie oft werden Produkte wieder in die nächste Miete gebracht und wechseln sozusagen den Besitzer. Da haben wir halt angefangen mit ganz, ganz kleinen Zahlen von 1.1 oder 1.3 sozusagen Mietzyklen. Und so peu à peu kommen wir halt immer weiter, weil wir halt die ersten Mieten sozusagen abschließen. Und mittlerweile sind wir halt bei über 1,5, also 1,5 durchschnittlichen Mietzyklen pro Produkt. Das heißt, das entwickelt sich stetig und das ist schön zu sehen.
Aber kannst du trotzdem ganz grob sagen, ob bei euch so die meisten der verwalteten Abos, ob das dann eher Kinderwägen sind oder eher Technik-Gadgets oder was sind so die größten Marktsegmente? Also du musst ja jetzt keine genauen Zahlen sagen, aber mich würde das mal so ganz grob interessieren, wo die Leute am ehesten bereit sind, Abos abzuschließen.
Ja, also die Märkte Kinderwaren und Mobilität sind die, wo wir merken, dass es üblicher ist. Also da ist die Hürde geringer. Das heißt, da gibt es mehr Unternehmen, die auch schon einen größeren Marktanteil haben und mehr vermietet wird. Also ich habe es eben gesagt, ob das Kinderfahrräder oder auch Erwachsenenfahrräder sind, gerade E-Bikes, die ja einen hohen Anschaffungswert haben. Kinderwaren, also ob das der Kinderwagen ist, das Kinderspielzeug, der Autositz für die Kinder, das sind halt so Segmente, das ist schon für die meisten Endkonsumenten natürlicher. Was auch natürlich ein großer Markt ist, ist Elektronik im großen Sinne. In Deutschland kennt man den Grover sozusagen eher, der halt alle Art von elektronischen Produkten vermietet. In der Schweiz ist es Juno, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Das ist so ein Markt, der auch schon üblicher ist, weil es durch ein Leasing-Modell schon oft näher ist und ein besseres Verständnis die Kunden dafür haben. Der Markt rund um Medizinprodukte, das hatte ich am Anfang einmal gesagt, das ist noch relativ neu. Also gerade so in eher konservativen Industrien ist das noch was Neues sozusagen.
Ich habe auf eurer Website gelesen, dass ihr eine Unterscheidung habt zwischen Physical Product Subscriptions und Consumable Product Subscriptions. Also Consumable würde ich jetzt so interpretieren, dass es Abo-Boxen sind, also alles, was du dann auch nicht wieder zurück in den Kreislauf gibst. Was sind da für euch in der Abo-Verwaltung, im Abo-Management die größten Unterschiede zwischen diesen beiden Segmenten?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Auf der einen Seite, die physischen Produkte sind die wirklich eine Unique Identify haben. Also da brauchen wir wirklich eine Seriennummer, weil da reicht es nicht zu wissen, okay, ich habe einen roten Stuhl, den ich in der Vermietung habe und der rote Stuhl hat aber immer die gleiche Nummer. Wenn ich dann gucken will, wo ist denn welcher Stuhl, kann ich das nicht sozusagen auseinanderhalten. Also es ist ganz wichtig zu sagen, okay, ich habe den roten Stuhl vielleicht 50 Mal in meinem Lager und jeder Stuhl hat wirklich eine individuelle Kennzeichnung. Also es ist dann die Seriennummer, die halt wirklich nur auf das eine Produkt zutrifft.
Weil jeder wahrscheinlich auch unterschiedliche Kratzer hat irgendwann.
Genau, und auch andere Kosten sozusagen. Also wenn das Produkt dann zurückkommt, muss man halt auch gucken, okay, was sind die Kosten und die Zeit, die investiert wurde, damit das Produkt wieder in die neue Vermietung gebracht werden kann. Und das wird halt alles auf das Produkt angerechnet sozusagen und ist extrem wichtig, dass das dann auch am Ende evaluiert werden kann. Bei den Consumables ist es halt so, dass es oft eine höhere Frequenz hat in der Miete sozusagen, dass ja da mehr Produkte rausgeschickt werden. Und das heißt, da ist auch ein anderer Logistikprozess hinter. Und diese Seriennummer oder dieser Unique Identifier, wie wir ihn nennen, ist halt nicht so relevant, weil das Produkt nicht zurückkommt.
Mhm. Und du hast vorhin auch schon angesprochen, dass ihr grundsätzlich auch digitale Subscriptions anbietet. Und wie gesagt, in der Hörerschaft sind ja viele Verlage oder zumindest Medienhäuser, die digitale Abos anbieten. Hast du da so ein Beispiel aus eurem Kundenstamm oder ist es für euch jetzt eher ein Feld, was ihr nach und nach erst erschließt?
Das ist ein Feld, was jetzt nach und nach erst dazukommt. Aber es hängt halt auch gerade daran, wenn man an technische Produkte denkt oder auch an Autos, die zum Beispiel dann eine neue Software brauchen oder ähnliches, da kann man sich das halt auch gut vorstellen, das digitale Abo-Modell mit draufzusetzen oder einen Service oder ähnliches. Aber da haben wir noch nicht den festen Bereich sozusagen. Aber auch da, die Kunden sind sehr kreativ, was das angeht, um diese Abos auszunutzen oder ähnliches.
Also wenn ich es richtig höre, ist es dann oft auch einfach im Bundle mit einem physischen Produkt, wo ihr dann eure Stärken ausspielen könnt.
Genau, also wir haben aktuell noch keine Kunden, die das sozusagen als alleinstehendes Abo nutzen. Ist aber im Endeffekt auch möglich, ist aber sozusagen bis jetzt noch nicht unser Kerngeschäft gewesen.
Jetzt würde mich auch mal noch deine Rolle in dem Team interessieren. Du hast nämlich einen ganz spannenden Titel, nämlich Chief of Staff. Und ich finde, das klingt immer wahnsinnig aufregend. Ich muss da immer an West Wing denken, die Serie um den Beraterstab des US-Präsidenten. Und da gibt es dann auch den Chief of Staff, der eigentlich der wichtigste Mensch in der ganzen Serie ist. Ist das bei dir auch so?
Ich weiß nicht, ob ich mich selber jetzt so betiteln würde. Da müsstest du das Team fragen. Aber gerne erzähle ich da ein bisschen was zu. Ich habe selber einen Hintergrund im International Business und Corporate Sustainability und bringe das im Endeffekt auch zusammen. Für die, deren Chief of Staff als Rolle jetzt nicht so bekannt ist, ich übersetze es ganz gerne als abteilungsübergreifende Stabsstelle im Großen und Ganzen. Meine Aufgaben fangen an beim Projektmanagement, gehen hin über die Kultur und die Entwicklung der Mitarbeiter, bis hin zu den wirklich operativen Prozessen und der strategischen Ausrichtung des gesamten Unternehmens. Was mir halt enorm Spaß dran macht, ist diese Verbindung schaffen. Also das, so sehe ich meine Rolle eher. Ich schaffe Verbindungen zwischen den Experten aus den verschiedensten Bereichen im Unternehmen. Ich schaue, wo hakt es denn vielleicht oder wo haben wir so Sachen, die bei uns nicht so richtig laufen? Wie kann ich da die richtigen Leute zusammenbringen, um das sozusagen weiterzubringen. Und vielleicht, wir haben es noch nicht angemerkt, wir sind 100% remote. Gerade in dem Setup ist es halt wichtig, Räume zu schaffen, um diese Probleme anzusprechen, um Prozesse auch neu zu denken und herauszufordern, aber gleichzeitig auch Raum zu schaffen für Persönliches, für Entwicklung, für das Zwischenmenschliche, was enorm wichtig ist, damit man gerade in einem Remote-Setup sozusagen auch eine Kultur schafft, die dieses Partnerschaftliche, was ich vorhin auch angemerkt habe, was wir mit unseren Kunden wollen, was wir natürlich auch intern benötigen, damit wir das sozusagen nach außen leben können.
Kann man die Rolle auch so ein bisschen mit einem COO vergleichen oder täusche ich mich da gerade?
Ja, doch, das überschneidet sich, sagen wir so. Das Schöne ist ja, dass diese Rolle so abteilungsübergreifend und crossfunktional ist, dass ich da wenige Grenzen habe, wo ich sage, da habe ich gar nichts mit zu tun.
Mhm. Dann würde ich jetzt gerne noch mal in die Circular Economy ein bisschen tiefer einsteigen. Mein Eindruck ist immer, dass das eigentlich vor Jahren mal so ein großes Trend- und Hype-Thema war. Und dass die großen Erwartungen bisher sich noch nicht hundertprozentig erfüllt haben. Also gerade auch bei so Auto- und Mobility-Konzepten tendieren dann doch immer noch sehr viele Menschen zum eigenen Auto, weil es ein bisschen praktischer für sie ist. Hast du so ein paar Zahlen, Daten, Fakten zur Marktentwicklung für uns? Und teilst du meinen Eindruck oder würdest du sagen, ich sehe das komplett falsch, weil ich keine Ahnung von dem Thema habe?
Ja, es ist oft als Trend betitelt, da stimme ich dir zu. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig, weil meiner Meinung nach ist es die einzige Art und Weise, wie wir in Zukunft unsere Wirtschaft gestalten können, um die planetaren Grenzen sozusagen zu respektieren, weil wir haben schon ganz viel auf der Welt. Wir nutzen es oft nur nicht in dem Maße, in dem wir es nutzen könnten. Es gibt einen Circularity Report, der schaut, wie kreislauffähig sozusagen unsere Gesellschaft ist. Es gibt einen Circularity Report, der jährlich veröffentlicht wird. Und da war 2018 die Statistik oder die Zahl, wie kreislauffähig unsere Gesellschaft ist, bei 9,1%. 2023 war sie dann nur noch bei 7,2%, das erstmal deine Aussage bestätigen würde, dass der Trend weniger wird. Die Daten muss man so interpretieren, dass es nicht rein darum geht, dass wir weniger kreislauffähige Aktivitäten haben. Dieser Abfall hängt damit zusammen, dass wir noch mehr Rohmaterialien in den Kreislauf gebracht haben. Das heißt, das Verhältnis, auch wenn wir vielleicht mehr Maßnahmen in der Kreislaufwirtschaft angegangen sind und es mehr Initiativen dafür gibt, ist der Anteil an unserer Wirtschaft trotzdem gesunken, weil der Anteil an neuen Materialien, an linearen Modellen noch mehr geworden ist. Also es gibt ganz, ganz viele Entwicklungen, die zeigen, dass unser Bedarf immer, immer mehr wird an Ressourcen, die wir nutzen im Alltag. Und das ist eher ein Riesenproblem, dass zwar immer mehr kreislauffähige Alternativen dazukommen, es aber gleichzeitig auch der Gesamteinteil unserer Wirtschaft und die Ressourcen, die wir nutzen, noch mehr wächst.
Aber woran scheitert's? Warum ist das noch nicht attraktiv genug, dass man mehr Produkte zirkulär in den Markt bringt?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus, wir sind Einfachheit gewohnt und Einfachheit und diese Aussage Convenience heißt in unserer Gesellschaft leider immer noch, ich nutze was und kann es danach einfach wegschmeißen, weil ich mich nicht mehr drum kümmern muss. Mhm. Und das ist im Endeffekt unser Ziel auch, zu sagen, okay, wir müssen es schaffen, dass es weiterhin einfach ist und flexibel für den Endkonsumenten diese Veränderung in dem Konsum sozusagen zu machen. Und da brauchen wir sowohl Endkonsumenten, da brauchen wir sowohl Unternehmen, die sagen, ich bin bereit, ein neues Geschäftsmodell auszuprobieren und umzusetzen, und zwar von A bis Z. Dazu brauchen wir aber auch Leitplanken in der Politik, in den Vorgaben, die das unterstützen. Ich finde, ein gutes Beispiel ist auch immer noch, dass solange neue Rohmaterialien immer noch günstiger sind als Materialien, die schon vorhanden sind, ist es enorm schwierig und auf einer wirtschaftlichen Aspekt zu sagen, okay, ich entscheide mich dafür, was vielleicht im ersten Moment schwieriger ist, wirtschaftlich zu argumentieren und umzusetzen, aber langfristig viel mehr Sinn macht. Und ich glaube, da können wir durch Regulatoriken enorm viel unterstützen, dass es halt in eine Richtung geht, wo es nicht nur darum geht, die Leute entscheiden sich, die aus voller Überzeugung das machen, sondern weil es einfach auch wirtschaftlich sinnvoll ist und sinnvoller ist. Und das sagen wir, schaffen wir halt mit unserer Perspektive und unserem Modell, weil wir sagen, selbst wenn das Unternehmen im ersten Moment nicht die Motivation hat, die Kreislaufwirtschaft zu fördern, sondern sie einfach nur ein neues Geschäftsmodell wollen, schaffen wir durch unsere Art und Weise sowohl dem Kunden zu zeigen, hey, du hast andere Einkommensströme, die du mit diesem Modell generieren kannst, aber gleichzeitig auch weniger Ressourcen, die du brauchst, um deine Kunden zu erreichen.
Ein Problem ist ja auch, dass die Kosten für die Entsorgung und die ganzen Folgekosten von den neu hergestellten Produkten die Hersteller selbst gar nicht tragen und dadurch haben sie die falschen Anreize. Wie groß ist denn deine Hoffnung, dass die Politik daran was ändern wird? Also siehst du da viel Bewegung oder ist das so ein Thema, wo sich keiner rantraut, weil es halt wahrscheinlich einfach teurer auch für die Konsumenten wird, sobald man das einpreist?
Ja, das ist immer so ein bisschen in die Zukunftskugel schauen. Ich glaube aber, dass die Maßnahmen jetzt rund um den European Green Deal zum Beispiel ein erster Schritt sind, dass Unternehmen sich Gedanken machen müssen, okay, wie viel meines Kerngeschäfts ist denn eigentlich Teil der Kreislaufwirtschaft? Wie viel von meinen Finanzströmen und Einkommensparts, die ich sozusagen habe, generiere ich mit etwas, was kreislauffähig ist? Das Problem ist, ganz viele Unternehmen haben enorm viel gemacht, wenn es um Energiemanagement geht und um vielleicht mal den Volunteering, also einen Freiwilligentag für die Mitarbeiter einzurichten. Aber wenige haben wirklich das Kerngeschäft gechallenged und das Kerngeschäft durchdacht, um das kreislauffähig zu gestalten. Und da sind wir halt, wollen wir den Zugang zu schaffen. Das heißt, du kannst einfach mit uns starten, du kannst einfach mit uns einen Pilot auf die Bahn bringen und erstmal gucken, okay, wie gehen meine Kunden damit um? Wie kann ich sozusagen mein Kerngeschäft neu aufstellen und meine Finanzen neu denken, meine Kunden neu denken, meine Märkte und meine Produkte auch anders denken? Weil viele Produkte sind leider halt noch nicht für das Abo oder für die Kreislauffähigkeit gemacht. Und wenn ich da erstmal Schritt für Schritt mit lerne, kann ich halt auch das Produkt anpassen und merken, hey, wenn ich das Produkt kreislauffähiger gestalte, kann ich es günstiger reparieren, kann ich andere Materialien nutzen, muss ich vielleicht weniger Materialien einkaufen und brauche vielleicht auch gar nicht so viel Produktionskapazitäten. Und das sind alles Punkte, die passieren halt nicht von heute auf morgen.
Ich höre da aus dir raus, dass du da mit großer Leidenschaft und Begeisterung für das Thema sprichst. Wie seht ihr denn generell so eure Rolle als Unternehmen? Natürlich müsst ihr in erster Linie auch Geld verdienen, aber ich höre da auch schon so eine Mission dahinter. Wie aktiv bringt ihr denn das Thema in die gesellschaftliche Debatte ein? Geht ihr auf große Unternehmen zu und versucht sie überhaupt erstmal dafür zu begeistern, ihre Geschäftsmodelle umzubauen? Wie macht ihr das in der Praxis, dass ihr da euren Beitrag auch leistet?
Genau, also ich würde fast zu all deinen Fragen ja sagen. Also ja, wir gehen aktiv auf große Unternehmen zu und sagen so, hey, habt ihr da schon mal drauf geachtet? In unserer Kommunikation, gerade auch zum Beispiel auf unserem LinkedIn-Profil, heben wir auch immer diese Thematiken hervor und sagen, hey, was bringt dir das eigentlich, sowohl wirtschaftlich als auch mit dem Kreislaufgedanken im Hintergrund. Wir versuchen, mit unseren Kunden zu wachsen. Das heißt, es ist nicht nur das reine, hier, ihr habt die Software und sobald ihr fertig seid, seid ihr komplett auf euch allein gestellt. Wir haben regelmäßige Check-ins, um herauszufinden, okay, wo druckt der Schuh, wie können wir vielleicht euch unterstützen, in welchem Bereich braucht ihr noch die richtigen Partner an der Hand? Und was fehlt euch vielleicht auch in der Software, um sozusagen bessere Entscheidungen zu treffen für die Produkte, für die Auswahl, für eure Endkonsumenten? Wir sehen uns da schon auf der einen Seite als ja, digitale Infrastruktur, um dieses Geschäftsmodell abzubilden, aber gleichzeitig auch eine bildende Rolle, also da wirklich die Kommunikation auch zu stärken und Aufmerksamkeit dafür zu schaffen. Es ist immer so ein bisschen schwierig, da wir in einem B2B2C-Konzept Verhältnis eigentlich stehen, da wir ja mit dem Endkonsumenten keine direkten Austausch haben. Das läuft ja über den Kunden. Deswegen sagen wir immer, wir müssen da auf verschiedenen Ebenen kommunizieren und da sozusagen die Flexibilität, die Einfachheit von Abos vermarkten, kommunizieren und auch als, wir sagen ganz gerne, positiven Aktivismus betreiben und Neugierde für diese neue Geschäftsmodelle schaffen, damit es halt Spaß macht, daran zu arbeiten, damit es Spaß macht, diese Veränderung umzusetzen.
Wie eng arbeitet ihr denn generell mit den Kunden? Also wie sehr habt ihr auch diesen beratenden Auftrag für die? Also stellt ihr nur die Software hin und sagt hier, macht mal, oder versucht ihr wirklich mit denen auch ihre Geschäftsmodelle, ihr Marketing und alles weiterzuentwickeln?
Gerade am Anfang ist es ein sehr enger Prozess, um das Setup zuzubereiten, wie es für die Kunden am meisten Sinn macht. Also oft kommen die Kunden auf uns zu, und es werden erste Prozesse besprochen. Wie stellen sich das Businessmodell eigentlich vor? Wie soll das sozusagen sein? Welche Produkte sind dafür gedacht? Und dann beraten wir natürlich im gewissen Bereich auch, okay, was macht denn Sinn? Welche Prozesse, die vielleicht schon ausgedacht wurden, sind begrenzt abbildbar? Oder welche können wir anders besser abbilden? Welche machen vielleicht auch mehr Sinn, was wir halt mit verschiedensten Kunden schon kennengelernt haben. Also wir sagen immer, es macht am meisten Sinn, relativ klein zu starten. Also zu sagen, hey, ich habe hier das Produkt, ich habe den Markt und damit fange ich an. Und dann lerne ich dabei, um es dann zu erweitern. Weil wenn man versucht, am Anfang schon mit den 10 verschiedenen Produkten, 10 verschiedenen Preisstaffelungen, Zeiten etc., dann hat man oft das Gefühl, dass man so ein bisschen überwältigt ist. Also da sagen wir eher, mit einer kleineren Komplexität anfangen und dann darauf aufbauen und die Kunden mitnehmen. Also das ist ganz wichtig, den Endkonsumenten auch mitnehmen und die gesamte Customer Journey durchdenken. Wie ist das für den Endkonsumenten?
Das fand ich auch interessant, sowohl in dem Gespräch mit Strollme als auch mit Swapfeeds, dass beide davon sprachen, dass die Logistik halt doch relativ komplex ist, auch mit dem Refurbishing, mit dem Zurücknehmen der Artikel, und dass man allein deshalb schon darauf achten sollte, dass man das Portfolio nicht zu breit aufstellt.
Genau, also wir challengen unsere Neukunden auch direkt am Anfang schon, okay, was passiert, wenn das Produkt zurückkommt? Also das ist immer schon auch von Anfang an Thema, da haben die noch gar nicht gestartet zu sagen, dass wir immer wirklich den ganzen Ablauf angucken, dass da das schon mal durchdacht wurde. Also ein gutes Beispiel ist, wenn ich ein Produkt, ich sag mal ein E-Bike, ist relativ groß und komplex. Wenn ich das verpacke und zum Kunden schicke und dann erwarte, dass der Karton für 2 Jahre aufbewahrt wird oder wie lange das Bike auch immer behandelt wird, damit es dann auch wieder heile zurückkommt, das sind so Sachen, das sind halt Herausforderungen, so die auftreten, wenn man sich am Anfang die Prozesse anguckt, wie das Ganze abgebildet ist. Und das ist halt enorm wichtig, dass man das schon mal einmal bespricht. Und da begleiten wir unsere Kunden sehr eng. Also in der Onboarding-Phase geht es sowohl darum, die richtigen Tools, die unser Kunde schon hat, an Circuli anzubinden. Welche Informationen müssen wo fließen? Welche Tools müssen miteinander kommunizieren, damit sozusagen da eine höchstmögliche Automatisierung stattfinden kann? Und wie sehen eigentlich die Geschäftsmodellprozesse aus? Also es ist nicht einfach nur, okay, nehme ich jetzt das eine Tool zu kommunizieren oder das andere, sondern es ist wirklich ein Geschäftsmodell, was neu aufgesetzt wird, wo die Prozesse ganzheitlich durchdacht werden müssen. Und das darf man halt nicht unterschätzen. Und da beraten wir unsere Kunden sehr engmaschig am Anfang, damit die Umsetzung sozusagen auch erfolgreich ist, weil wir mit unseren Kunden wachsen wollen und die da nicht alleine lassen wollen.
Ihr werbt auch damit, dass man durch euch sehr schnell in der Lage ist, an den Markt zu gehen, sehr schnell so ein neues Geschäftsmodell oder Produkt launchen kann. Was sind denn so Tipps und Tricks, die ihr von euren Kunden gelernt habt, wie so ein Markteinstieg für ein neues Abo-Produkt gelingen kann? Also kleinen Starten habe ich jetzt schon mal mitgenommen, aber gibt es noch so kleine Lifehacks, die manche unserer Kunden vielleicht angewendet haben, um schnell viele Kunden zu gewinnen?
Wie du schon gesagt hast, die Komplexität am Anfang ein bisschen rausnehmen und lieber mit 1 bis 2 Produkten starten. Weiter geht's, gesamte Prozesse. Also auch hinterfragen, wie läuft es mit den Finanzierungen? Wie bewerte ich auch, ob das, wenn es jetzt ein Pilotprojekt ist, ob es erfolgreich war? Wie lange brauche ich dafür? Das geht aber weiter, gerade bei Produkten, die auch zum Beispiel mit Partnern oder mit Händlern ausgetauscht werden, Anreize schaffen. Dass zum Beispiel der Händler, der in einem Brick-and-Mortar, also Offline-Store ist, auch einen Anreiz dafür kommt, dieses Abo zu promoten und zu sagen, hey, wir haben eine neue Lösung, probiert es doch mal aus an dem Endkonsumenten. Weil sonst ist ja leider oft so, wenn es eine Veränderung gibt oder eine neue Idee, wenn man nicht die Partner, die involviert sind, mitnimmt, passiert da nichts. Und das ist genau das Gleiche mit der Vermarktung. Wir hatten eben über die verschiedenen Kundengruppen gesprochen. Gerade etablierte Marken gehen davon aus, wir haben eine Marke, wir haben einen Auftritt, das läuft von selbst. Aber man muss Kunden auch mitnehmen und auch die Vermarktung damit einbeziehen, da die Marke ja nicht von Anfang an für den Abo steht. Und für viele ist es halt einfach sehr neu als Endkonsumenten. Und da sagen wir, dass das auch von Anfang an mit eingeplant werden muss, damit sozusagen es nicht ist, okay, ich stelle den Online-Shop live mit meinem Abo und dann kommt die Überraschung, warum habe ich nicht gleich 50 Abo-Anfragen? Der Endkonsument muss ja auch erstmal davon erfahren.
Und man muss wahrscheinlich in der Kommunikation viele Sorgen erstmal aus dem Weg räumen. Gute FAQs spielen wahrscheinlich eine wichtige Rolle. Und genau auch die Probleme, die Kunden möglicherweise sehen, dann klar auf der Seite adressieren und aushebeln, oder?
Genau, also Transparenz und Flexibilität ist ein sehr, sehr großer Punkt, womit man halt mit dem Abo gewinnen kann über den traditionellen Verkauf. Weil man durch Wechselmöglichkeiten, durch engen Kundenservice, durch eine enge Kommunikation viel besser mit dem Endkonsumenten sozusagen zusammenarbeitet und dadurch diese Transparenz schafft und auch nicht für Abo-Fallen oder Ähnliches sorgt, weil dieses, wie sagt man, in einem linearen E-Commerce habe ich einmal einen Kontakt mit dem Kunden, vielleicht noch zu einem späteren Zeitpunkt, dass ich einmal frage, wie gefällt es dem Kunden? In dem Abo habe ich immer wieder Kontakt zu dem Kunden. Ich habe eine viel engere Beziehung, was für beide Seiten sehr, sehr hilfreich sein kann, wenn es gut gemacht ist. Und nur weil ein Kunde sich entscheidet, das Abo zu beenden, heißt es noch lange nicht, dass der Kunde nie wiederkommt. Abos und die Flexibilität heißt, dass es auf meine Bedürfnisse zugeschnitten ist und dass ich vielleicht dann 3 Monate kein Abo brauche, weil ich was anderes mache oder weil ich ein anderes Abo brauche. Danach aber liebend gerne zurückkomme, weil ich weiß, mit denen habe ich eine gute Erfahrung gemacht. Das ändert sich auch so ein bisschen von dem Gedanken her.
Ja, man muss Abos einfach mit Weitblick betrachten und ich glaube, viele Abo-Anbieter haben in der Vergangenheit zu kurzfristig gedacht in schnellen, billigen Kundenakquise-Aktionen und haben damit den Ruf des Geschäftsmodells ein bisschen ruiniert.
Ja, guter Punkt.
Du hast auch schon angesprochen, dass ihr ja sehr international arbeitet, also sowohl bei euch im Team als auch bei euren Kunden. Ihr selbst sitzt ursprünglich oder mit dem Kernteam in Bielefeld. Aber die komplette Website ist beispielsweise schon englischsprachig. Das heißt, eigentlich versucht ihr international zu adressieren. In welchen Ländern seid ihr denn generell aktiv? Also wo habt ihr überall Kunden?
Ja, wir sind auf jeden Fall international aufgestellt. Das ist richtig. Bielefeld ist unsere Heimatstätte. Und ich bin tatsächlich auch als Einzige noch in Bielefeld.
Ach so.
Und,
du hast quasi den Briefkasten, wo dann die Post reinkommt.
Genau, so sieht es aus. Und wir sind ansonsten, wie gesagt, bunt verteilt. An Kunden ist schon der Kernmarket noch die Dachregion, aber halt nicht begrenzt. Wir haben Kunden auch in Amerika und Kanada, nordische Länder sind interessant, generell Europa. Und wir haben aber auch mittlerweile Interessenten, die, weiß ich nicht, in Singapur, Australien, Afrika. Also da merkt man wirklich, dass dem Ganzen keine Grenzen gesetzt sind und das ist enorm spannend und cool zu sehen, dass es nicht nur die Märkte sind, wo vielleicht Secondhand-Shopping, Mieten schon präsenter sind. Gerade die holländische Region ist natürlich ein bisschen prädestinierter dafür, aber zu sehen, dass es über die Grenzen von Europa hinaus von Interesse ist und wir auf dem Radar sind, macht uns natürlich enorm stolz.
Ich nehme aber mal an, dass es auch mit sehr vielen Herausforderungen verbunden ist. Also unterschiedliche Steuersätze sind wahrscheinlich eines davon und ganz viele andere Regularien, die ihr wahrscheinlich in den einzelnen Ländern immer beachten müsst. Und auch kulturelle Fragen, hast du ja gerade auch schon angesprochen. Was sind dann so die verschiedenen Themen, auf die ihr in den verschiedenen Ländern stößt und wie geht ihr damit um?
Grundsätzlich vielleicht erstmal von der Software basiert, ist das für uns gar nicht so schwierig, weil wir cloud-basiert sind, können wir da sozusagen international agieren. Was wir aktuell als Herausforderungen sehen, ist tatsächlich der Kundenservice mit den Zeitverschiebungen je nach Land, wie wir da sozusagen für unsere Kunden da sein können, gerade in der Onboarding-Phase. Dadurch, dass es aber eher eine begrenzte Zeit ist, können wir das noch abwickeln und auch abdecken. Du hast eben Steuersätze angemerkt. Dadurch, dass unsere Software generell sehr anpassbar und individuell aufsetzbar ist, kann unsere Kunde halt sagen, okay, wie viel Steuern kommt auf das Produkt? Der sagt dann während des Setups, okay, das Produkt bekommt den Steuersatz, für das Land brauche ich den Steuersatz. Also das ist relativ flexibel und für die Kunden oder die Länder, wo das komplexer ist, haben wir Partnerintegrationen, die uns da sozusagen behilflich sind. Ob das jetzt die Kreditwürdigkeit ist, ob das die Steuern sind, da haben wir die verschiedensten Integrationen, die das uns ermöglichen.
Bevor wir zum Schluss kommen, würde ich gerne nochmal so einen kleinen Ausblick wagen. Was sind denn für euch so die großen Pläne und Visionen? Wo seht ihr euch in 5 Jahren?
Die schöne Frage, ja. Ja, ich habe am Anfang einsteigend gesagt, wir sehen uns als ein Subscription-Ecosystem. Und im Endeffekt ist Circly im Zentrum von all dem. Wir bringen das zusammen und unser Ziel ist, dass Mieten genauso normal ist wie Kaufen. Also, dass es nicht mehr darum geht, ich muss ein Produkt besitzen, damit ich es nutzen kann. Also wirklich diesen Gedanken, im Englisch sagt man so schön Access over Ownership. In Deutschland ist es dann oft Nutzen statt Besitzen oder Mieten anstatt Kaufen. Das ist wirklich was, dass das normal wird, dass es nicht mehr eine Niche-Market ist, sondern dass wir gesellschaftlich schaffen, die Art und Weise, wie dieser Konsum ist, zu verändern. Und dass es im E-Commerce genauso normal ist, wie ob das der Klarna oder der PayPal im Checkout ist sozusagen, dass da für die Produkte ebenfalls der Meet-Button zur Normalität wird.
Gibt es so bestimmte Märkte, Branchen, Produkte, die du gerne umstimmen würdest, wo du sagen würdest, da hätten wir den größten weltweiten Impact, wenn wir es schaffen, die zu begeistern?
Ich glaube, die Breitflächigkeit ist das, was mir am wichtigsten ist. Dass es nicht nur begrenzt ist auf Kinderwaren, Elektro oder Mobilität, sondern dass es hingeht bis zu Gartenartikeln, dass die Medizinbranche noch viel weiter ausgebaut wird, aber auch, dass es im B2B-Bereich noch normaler wird. Das wäre für mich so das, was ich am spannendsten finde, weil für umso mehr Industrien, umso mehr Kunden das nutzen und da mutig sind, reinzugehen, umso größer ist der Hebel, diese Veränderung zu einer kreislauffähigen Gesellschaft zu schaffen.
Jetzt haben wir über viele Modelle gesprochen, wo es sinnvoll ist. Ist dir mal was begegnet, was du für völlig verrückt hieltest, dass man das im Abo anbietet?
Ja, ich habe ja eben schon gesagt, wir haben mehrere Kunden, die mit interessanten Sachen auf uns zukommen. Gerade vor kurzem haben wir über Floating Cocktail Tables gesprochen. Massenmarkt, genau. Also das ist auf jeden Fall was, wo wir schon schmunzeln mussten. Geht hin bis zu tatsächlich Häusern im Abo, die wirklich modular gestaltet sind und dann modular auf- und wieder abgebaut werden. Aber geht weiter bis zu Defibrillatoren und Feuerlöschern, die gerade im Abo auch sehr viel Sinn machen. Mhm. Also da sind viele Produkte, wo man sich vorher noch keine Gedanken drüber gemacht hat, die auf einmal auf den Radar kommen. Und sehr, sehr spannend sind, da auch tiefer reinzusteigen, wie die Prozesse sind, wie die Industrien sind und wie man auch den Endkonsumenten davon überzeugen kann.
Ja, stelle ich mir auch extrem spannend in einem Job vor, da immer wieder neue Branchen auch kennenzulernen, neue Wertschöpfungsketten und so weiter, neue Mentalitäten.
Absolut, ja.
Ich würde gleich zu meinen Schlussfragen kommen. Davor frage ich zur Sicherheit immer nochmal, ob es noch ein Thema gibt, was wir bisher noch gar nicht angesprochen haben, was dir aber total wichtig ist.
Wir haben es ein bisschen angeschnitten, als es um die Kreislaufwirtschaft und die Partnerschaftlichkeit ging. Ich finde es vielleicht genauso wichtig, diesen Aspekt intern zu betiteln. Also wir kriegen ganz oft das Feedback von unseren Kunden, dass sie immer überrascht sind, wie kollaborativ wir arbeiten, wie sehr wir darauf aus sind, sozusagen die gleiche Kultur auch nach außen zu tragen. Egal, mit wem sie von uns sprechen, sind alle immer so, boah, ihr seid ja irgendwie so voll hilfsbereit und voll flexibel und transparent in dem, was ihr macht. Das ist immer eine große Wertschätzung. Und oft wird nicht erwartet, dass wir so ein kleines Team hinter der Software steht. Deswegen kann ich da nochmal ein großes Lob ans ganze Team rausgeben.
Ja, finde ich auch überraschend. Nach den Zahlen, die du eingangs gesagt hast und gleichzeitig dieser Internationalität und Breite, was hier alles abdeckt, wirklich beeindruckend. Dann komme ich zu meinen drei Schlussfragen, die ich allen Gästen stelle. Und zwar, auf welches Abo möchtest du selbst nicht mehr verzichten?
Für mich ist es tatsächlich die technische Ausstattung für mein alltägliches Arbeiten. Wir bleiben uns da sehr treu. Wir mieten alle unser technisches Equipment für unsere Mitarbeiter ebenfalls. Und das ist sehr wertvoll, weil jeder Mitarbeiter kann das Produkt nehmen, mit dem er am besten arbeiten kann. Da geht es nicht darum, okay, es muss alles das Gleiche sein für den einen und für die eine Aufgaben. Für den einen Aufgabenbereich ist das viel hilfreicher als für den anderen Aufgabenbereich. Und das ist für uns eine sehr, sehr große Unterstützung, dass die passende Kopfhörer, der passende Laptop dem Mitarbeiter zur Verfügung gestellt wird, der es am besten braucht.
Ich habe so einen Startup-Term vor kurzem mal gelernt, nämlich Dogfooding, dass man als Anbieter selbst seine eigenen Produkte, seine eigene Software, sein eigenes nutzen sollte. Und das klingt für mich auch so, dass ihr intern genau das auch lebt, was ihr nach außen promotet.
Absolut. Also wir mieten zwar auch unser technisches Equipment, aber wir nutzen auch Circly selbst für unsere Software zur Vermietung.
Welches Abo-Unternehmen ist für dich ein Vorbild? Von wem schaust du dir viel ab? Vielleicht auch von euren Kunden?
Das ist auch so eine spannende Frage. Du hast gemerkt, ich bin sehr, sehr breit gefächert, begeistert von unseren Kunden. Ich finde, Stromi ist ein tolles Beispiel, die bei dir schon im Podcast waren, die einfach wirklich ganzheitlich die Kreislaufwirtschaft verkörpern. Angefangen bei den Produkten bis hin zum Unternehmensmodell und ihren Werten, die sie als Unternehmen verkörpern. Für mich sind aber gerade Produkte wie der Defibrillator auch enorm wichtig und interessant, weil es wirklich nicht darum geht, welchen Luxusprodukt oder welchen Konsum kann ich mir noch erfüllen, sondern das sind wirklich Abos, die Leben retten im Endeffekt. Umso breiter das aufgestellt ist, umso besser ist es für alle Mitmenschen. Und das sind Abos, die für mich halt enorm wichtig sind, dass die mehr Aufmerksamkeit bekommen.
Mhm. Und was sollten andere Abo-Unternehmen von euch lernen?
Aus den Silos ausbrechen, sag ich mal. Also wirklich Partnerschaften nutzen, mit Partnern zusammenarbeiten und sich mutig nach vorne trauen. Also wirklich diese Veränderungen, die wir in der Gesellschaft und unserem Markt sehen, positiv und aktiv angehen und sich da die Experten ranholen, die sozusagen einem den Weg ebnen können und weiterhelfen können, in die Richtung zu gehen. Das fängt intern an, geht nach draußen weiter natürlich, aber wirklich den Fokus auf Zusammenarbeit legen, weil dann kommen wir umso schneller zum Ziel und umso schneller schaffen wir den Wandel zu einer Gesellschaft und zu einer Wirtschaft, die deutlich kreislauffähiger ist, als sie es aktuell ist.
Das gefällt mir als Schlussfazit und ich hoffe in aller Bescheidenheit, dass dieser Podcast auch ein kleines bisschen dazu beiträgt, dass sich die Menschen in der Subscription Economy untereinander vernetzen und vielleicht kommt ja der ein oder andere danach auch nochmal auf dich zu und versucht mit euch was zu entwickeln oder von euch zu lernen, wie sie selbst noch nachhaltiger werden können.
Absolut, ich würde mich sehr freuen.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das hat großen Spaß gemacht.
Ich sag vielen Dank.
Das war's für heute und ich hoffe, dir hat das Gespräch mit Sophia gefallen. Wenn du noch tiefer in das Thema einsteigen willst, dann kann ich dir wirklich nur die Episode über StrollMe ans Herz legen. Da tauchen wir nochmal spezifischer in das Modell für Kinderwägen ein und es deckt sich an einigen Stellen mit dem, was wir heute besprochen haben, aber ergänzt es natürlich auch sehr gut. Falls du diesen Podcast gerade bei Spotify oder Apple Podcasts hörst, dann hätte ich eine Bitte. Du kannst dem Podcast dort 5 Sterne geben und wenn du das machst, hilft das anderen dabei, ihn zu finden. Und wenn du mir einen noch größeren Gefallen tun willst, dann teile diese Episode doch mal auf LinkedIn und schreib dazu, warum andere sie ebenfalls hören sollten. In 2 Wochen geht's dann hier weiter und wenn du zwischendurch wissen willst, was sich in der Abo-Wirtschaft so tut, dann solltest du noch meinen kostenlosen Newsletter abonnieren, den du unter www.subscribe-now.de findest. Ich freue mich, wenn du auch in 2 Wochen wieder dabei bist. Bis dahin, euer Lennart.